mal gesagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Aber was bedeutet es eigentlich, Segen sein? Und deswegen haben wir uns auf den Weg gemacht, jetzt seit einigen Wochen, und beschäftigen uns mit dieser Bless-Kampagne. Aber wir haben gesagt, wir wollen, dass es nicht einfach eine Kampagne ist, wir beschäftigen uns jetzt damit für ein paar Wochen, sondern wir wollen, dass es ein Lebensstil wird. Deswegen steht das auch hier drauf auf dem Heft, was unser Heft ist für uns. Wir wollen ein Segen sein an dem Ort, wo wir hingestellt sind. Aber wie kann das ganz konkret aussehen? Und deswegen ist es toll, dass dieser Begriff uns ganz viele Möglichkeiten gibt. Dieses Bless bedeutet nämlich, begin with prayer, starte mit einem Gebet, starte mit dem Gebet für die Menschen in deinem Umfeld. Nehme sie wahr und schau, wie du für sie im Gebet einstehen kannst. Listen, höre drauf. Was beschäftigt die Menschen wirklich? Wir reden häufig über das, was wir denken, was sie beschäftigt. Aber wissen wir eigentlich, was ihnen wehtut, was ihnen gut tut, was sie brauchen? Eat together, esst zusammen, Essensgemeinschaft, Gastfreundschaft, etwas Wundervolles. Serve, dient euch gegenseitig, und zum Schluss eben dieses Share Your Story. Erzähle auch davon, was Gott Großartiges in deinem Leben gemacht hat. Nicht gezwungen, sondern ganz natürlich, so wie wir begeistert auch von anderen Dingen erzählen, die uns fasziniert haben oder die uns so begeistert haben, dass wir gar nicht mehr aufhören können damit. Und heute sind wir bei meinem, in Anführungsstrichen, es tut mir leid, dass ich das so sagen muss, Lieblingsbuchstaben angekommen. Ich war offiziell eingeteilt eigentlich bei einem anderen Buchstaben und ich musste aufgrund von einer anderen Veranstaltung das verlegen und bin zufälligerweise bei dem E gelandet. Ich weiß nicht, also das muss ein Zeichen Gottes sein. Ich liebe Essen. Leider merkt man das auch immer mehr. Ich habe jetzt zum Geburtstag von ein paar netten Menschen Geld für neue Joggingschuhe geschenkt bekommen. Das wird wahrscheinlich ein kleines Zeichen sein. Ich freue mich an Essen, weil Essen ist etwas ganz Besonderes. Ich habe aber auch sehr negative Erfahrungen mit Essen gemacht. Ich bin in einer Familie groß geworden, wo der Vater Arzt ist und meine zwei älteren Schwestern Medizin studiert haben. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie jedes Mittagessen ablief. Medizinische Gespräche. Also bei uns, es war ja schon schlimm genug, dass die Klo-Lektüre medizinische Lektüre war mit irgendwelchen verrückten Bildern drauf, die ich lieber nicht beschreibe. Das war bei uns so der Standard, aber beim Essen ging das dann erst richtig los. Ja, da wurden dann halt Bilder gemalt auch im Kopf, weil ich krieg das nicht hin. Ich kann nicht zuhören und es mir nicht vorstellen. War das jetzt gerade richtig? Ich weiß es nicht genau. Aber es ist für mich herausfordernd und dann bin ich häufig beim Essen geflüchtet, obwohl ich Essen eigentlich wirklich liebe. Und bin dann weg, weil ich gesagt habe, das kann ich nicht. Ich kann nicht Essen genießen, während ich mir jetzt gerade vorstelle, was ihr da so alles beim Sezieren eines Körpers so geübt habt. Für mich herausfordernd. Aber Essen, da habe ich auch richtig tolle Momente, tolle Erlebnisse mit. Zum Beispiel, dass ich es geliebt habe, wenn wir als Familie zusammen an Heiligabend Raclette gegessen haben zusammen. Raclette ist für mich der Inbegriff von Essen, und zwar deswegen, weil er ein Ausdruck davon ist, dass man sich Zeit lassen kann, Gemeinschaft haben kann. Ich persönlich komme aus einer Region in Deutschland, der Pfalz. Wir definieren uns über Beziehung, über Gastfreundschaft. Uns ist es ganz, ganz wichtig, viel einfach zusammen Zeit zu verbringen, zu essen und so weiter. Das ist unsere Kultur. Für mich ist es eher befremdlich, wenn das nicht so ist. Ich finde das was Wunderschönes. Ich glaube, das ist ein Riesensegen, den wir da mitbekommen haben. Wir haben uns aber gedacht, so richtig wertschätzend ist es eigentlich dann, wenn man eigentlich so eine Predigt erwartet, ja, so eine kopflastige Predigt. Man denkt jetzt über Essen nach. Eigentlich richtig frustrierend, oder? Wir denken jetzt über Essen nach, Wasser läuft im Mund zusammen. Wir haben gedacht, das ist eigentlich ganz schön fies. Wäre es nicht viel cooler, wenn sich plötzlich die Tür öffnen würde und Menschen reinkommen würden und zufälligerweise euch ganz, ganz viele leckere Nachtische verteilen würden? Wäre das nicht was Tolles? Das haben wir uns auch gedacht. Aber wenn ihr keine Lust darauf habt, dann ist es auch in Ordnung. Deswegen wünschen wir euch jetzt erstmal, genießt das Essen. Und während ihr esst, laden wir euch ein, mit eurem Nachbarn mal zu sprechen und ihn zu fragen, wer er eigentlich ist, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Und dann mal zu überlegen, was hat das jetzt mit dem Evangelium zu tun? Einen guten Appetit euch. Noch eins. Oh, da wollen schon manche noch ein zweites haben. So, ich muss euch jetzt leider unterbrechen. Ihr dürft gerne weiter gemütlich essen, aber das Gespräch muss ich unterbrechen, weil wir uns hier vorne unterhalten wollen über Essen, Gastfreundschaft. Nachdem ihr jetzt gegessen habt, unterhalten wir uns jetzt darüber. Ist es nicht schön? Ich möchte an der Stelle Danke sagen. Einmal natürlich an unsere Jugendlichen, die es ausgeteilt haben, aber ganz besonders an die Selina, die gestern da stand und das alles vorbereitet hat. Wir wollen Elsbeth und Torben ein paar Fragen stellen. Eure zwei Namen sind gefallen und ich fand das sehr interessant. Elsbeth, bei dir war das so ganz selbstverständlich für mich, weil ich, glaube ich, die erste Einladung, die ich hier in dieser Stammi bekommen habe, als ich hierher kam, war von dir. Und dann haben wir über deinen Namen gesprochen und dann kam relativ schnell raus, dass das etwas ausgemacht hat, schon immer bei euch in der Familie. Das war schon immer normal, dass ihr sehr offen wart für Gäste. Warum liegt dir das so am Herzen?
Also ich selbst bin in einer großen Familie aufgewachsen und hatte von klein auf das auch in meiner Familie erlebt, die Gastfreundschaft. Wir waren 9 Kinder, aber es hatte immer noch Platz für viele andere dazu. Und meine Mutter war sehr gastfreundschaftlich und strahlte auch eine Liebe. Sie wollte eben auch Liebe weitergeben. Und mir ist es auch eben hängen geblieben und es ist mir auch ganz wichtig geworden, gastfreundlich zu sein, offenes Haus zu haben und die Liebe Jesu, wenn es irgendwie geht, immer wieder zu bezeugen.
Bei dir, Torben, wir haben über deinen Namen gesprochen, aber ich wusste in dem Moment schon, dass du völlig überrascht sein wirst, dass dein Name in Verbindung mit Gastfreundschaft auftaucht. Weil ich vermute, dass du wahrscheinlich dich selbst nicht als gastfreundlich in dem Sinne bezeichnen würdest, obwohl wir alle davon überzeugt waren, dass unter den jungen Erwachsenen du einer der gastfreundlichsten überhaupt bist. Weil bei dir kommt man nicht klassisch zum Kaffee trinken, sondern du lädst zu anderen Sachen ein. Aber was lädst du denn zum Beispiel? Zu was wird man denn zum Beispiel bei dir eingeladen?
Ja, also die Leute, die jetzt lachen, die wissen, dass ich nicht Kaffee trinke, sondern eher Whisky. Ich glaube, das ging darum. Aber sonst lade ich meistens zu spontanen Aktionen an. Ja? Sei es LAN-Partys, sei es Spikeball-Spielen oder worauf du, glaube ich, anspielst. Das sind unsere Spieleabende, entweder bei Leuten zu Hause oder eben im Heimathafen, für die, die es kennen.
Heimathafen ist ja eine Kneipe. Ist jetzt so ganz ungewöhnlich, in der Kneipe Spieleabende zu machen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
Auf die Idee sind wir gekommen, als wir einen Abend in besagter Kneipe saßen. Wir fühlen uns da sehr wohl. Und die hatten so eine große Tafel stehen, jeden Sonntagabend Spieleabend. Ja, und dann haben wir gedacht, naja, warum nicht? Gehen wir halt mal hin. Sonntagabends ist dann nicht viel los. Meistens sind wir mehr oder weniger die Einzigen, die dann da sind. Ja, und das hat irgendwie die Leute begeistert, die dabei waren. Und so werden stetig mehr. Und nachdem wir am Anfang immer zu viert oder zu fünf waren, sind wir jetzt immer so ein gutes Dutzend so. Mal mehr, mal weniger. Und so geht das da seinen Gang.
Und was ich immer wieder gehört habe, ihr lernt dann auch neue Leute kennen.
Ja, das passiert immer mal wieder, dass Leute, die dann doch auch da sind, dazusetzen, sich gucken, was wir denn da machen. Also wir haben einmal einen gehabt, der war aus Berlin, glaube ich. Der hat dann spontan eine Runde mit uns mitgespielt. Und so kommt man einfach immer wieder mit anderen Leuten ins Gespräch, ja.
Und das ist ja auch unser Wunsch hinter dieser Bless-Kampagne. Wir wollen ganz natürlich ins Gespräch kommen. Nicht gezwungen, sondern auf natürliche Weise. Und das finde ich eine ganz geniale Möglichkeit. Deswegen wollten wir auch diese Bandbreite mal deutlich machen, so zwischen diesem klassischen und dem vielleicht jetzt nicht ganz so klassischen. Ne? Whisky, Abend bei dir oder Spieleabend. Aber ist sehr schön. Also, wer von euch wird denn gerne eingeladen? Keiner. Okay, also Torben, du weißt, schau dir an. Hier. Kannst du loslegen. Da hast du, glaube ich, ein bisschen was zu tun. Ich habe mich gefragt, was hat denn Gastfreundlichkeit, Essen, Spielen zusammen mit Gott und mit dem Evangelium zu tun? Was fällt euch da ein?
Ich habe es ja, schon mal gesagt, die Liebe Jesu weitergeben. Also eben Jesus hat uns ja auch vorgelebt, gastfreundlich zu sein und hat uns auch gesagt, gastfreundlich zu sein. Und ja, das treibt mich auch immer wieder, dass ich auch hoffe, dass es ein gutes Gespräch ergibt, dass wir über unseren Glauben reden können, dass Menschen berührt werden von Jesus. Also das ist mir gerade im persönlichen Einladen ganz wichtig.
Was gehört für euch dazu, wenn ihr Leute einladet? Was ist wichtig für so ein Setting?
Es kommt immer darauf an, was man vorhat. Also ich würde jetzt einen Spielabend vielleicht nicht im Schwimmbad machen und Spikeball spielen nicht in der Bar. Aber was einfach dazugehört, ist die Leute und eine feste Ansage. Ja? Also wenn ich sage, okay, wir treffen uns da und da, dann reicht das meistens schon aus, egal ob das jetzt das perfekte Deko-Setting ist oder was auch immer. Man kann natürlich versuchen, Stimmung irgendwie aufzubringen, aber meistens alles, was es braucht, ist ein, das anfängt.
Wie ist das bei dir, Elsbeth? Was braucht es in deinen Augen für das perfekte Setting, gastfreundlich zu sein? Also so die beste Umgebung?
Ich weiß jetzt nicht genau, was du jetzt...
Also gibt es irgendwelche Sachen, die dir wichtig sind? Also zum Beispiel die Wohnung, die muss immer perfekt aufgeräumt sein. Es muss immer alles sauber sein. Es muss immer das... Was weiß ich, das teuerste Essen auf dem Tisch stehen.
Ich verstehe. Nein, die ganz gewöhnliche Natürlichkeit. Bei mir darf man auch spontan kommen. Es ist auch nicht immer aufgeräumt. Aber ich freue mich, wenn die Leute kommen und sie nehmen es einfach, wie es ist. Und man ist freundlich miteinander. Man freut sich miteinander und schätzt den anderen und hört auf den anderen. Das ist auch sehr wichtig.
Wir hatten uns im Vorfeld über zwei verschiedene Personen unterhalten gehabt. Ich sage jetzt nicht die Namen, aber die eine Person, die besticht wirklich dadurch, dass wenn man in ihr Haus reinkommt, das Gefühl hat, man ist in einem Wohnstudio drin. Es ist perfekt, es ist super, es ist schön und ich fühle mich sehr, sehr wohl. Aber das, was es ausmacht, ist, es ist authentisch. In meinem Praxisjahr, und das ist jetzt das andere Extrem, war es so, dass wir einen Gemeindeleiter hatten, der war gastfreundlich ohne Ende. Aber bei dem war es nicht aufgeräumt, bei dem war es auch nicht unbedingt immer sauber, aber bei dem waren alle zu Gast, die sind rein und raus gegangen. Und wenn er gesagt hat, bleib ruhig, wenn du noch Lust hast, war das kein Problem. Er hat einfach weitergearbeitet. Er war Geigenbaumeister und hat dann parallel seine Arbeit ist er weiter nachgegangen. Und das fand ich wunderschön zu sehen, in welcher Bandbreite das ist. Deswegen wollten wir auch bewusst nicht hier vorne jetzt ein Bild zeichnen. Gastfreundlich ist man nur dann, wenn man die perfekte Wohnung hat, wenn man die perfekte Ordnung auch in allem hat, wenn alles schön ist. Entscheidend ist, dass es authentisch ist. Und authentisch bei dir ist zum Beispiel ein Whisky und ein Spieleabend und ein Spikeball. Bei dir sieht es wahrscheinlich ganz anders aus. Ich weiß nicht, ob du regelmäßig... Whisky, Spikeball, Spieleabend. Wahrscheinlich nicht, oder? Ja. Vermutlich, okay. Das dachte ich mir.
Im Garten Kaffee trinken und so weiter.
Ja. Genau, im Garten Kaffee trinken ist bei dir
ja,
eher.
Ja.
Mit dir so ein schönes Käffchen. Ne? Also ihr merkt schon, die Menschen sind einfach so unterschiedlich und das ist doch schön, dass Gott uns so unterschiedlich gemacht hat. Und ich habe mich gefragt, habt ihr es schon mal erlebt, dass ihr auch durch eine Begegnung schon mal richtig gesegnet wurdet, also dass ihr erlebt habt, das war jetzt richtig was Tolles, was ich hier mit meinen Gästen erlebt habe.
Vielleicht auch unbewusst, vielleicht auch, wo wir gar nicht wissen, aber was mir auch so die letzten Monate mal begegnet ist, dass zwei Leute, die ich auch spontan eingeladen habe, so zum Mittagstisch oder zum Kaffee, und die heute noch von diesen Begegnungen reden. Und ihnen das ganz wichtig war. Sie haben sonst vielleicht nicht viel behalten, aber dass du mich eingeladen hast, das war ihnen ganz wichtig. Und die kommen heute leider nicht mehr, aber das ist hängen geblieben.
Das war's richtig Schönes. Wie ist es bei dir, Tom?
Ja, also es ist eben, wie gesagt, man kommt mit Leuten ins Gespräch, man lernt Leute kennen. Ich bin überraschenderweise mit den meisten Barkeepern längst per Du im Heimathafen. Und da fährt man auch die ein oder andere Geschichte, was eigentlich im Leben anderer Menschen vorgeht. Und das kennenzulernen, das fand ich auch unglaublich spannend. Ja.
Ja, das ist wunderschön und was richtig Tolles. Was ich mich gefragt habe, es gibt ja sicherlich wirklich Menschen, die eine bestimmte Begabung der Gastfreundlichkeit haben. Und trotzdem haben wir alle diesen Auftrag. Wie kann man herausfinden, habt ihr vielleicht eine Idee, wie man herausfinden kann, was so der eigene Weg ist, gastfreundlich zu sein?
Also ich glaube, das ist meistens, wenn man einfach bei sich selber anfängt und guckt, was macht mir persönlich Spaß. Ja, bei mir eben, wir haben es gehört, Whisky, Essen, Spiele. Ja, Und dann braucht es eigentlich nicht viel mehr, wenn man einfach andere Leute dazu einlädt, das zu teilen. Ja? Das muss nicht zu Hause sein, dann muss man schon nicht aufräumen. Sondern einfach sich zu überlegen, was macht mir selber Spaß, wo hängt mein Herz und das mit anderen zu teilen. Und das steckt an.
Vielen Dank dir. Wie ist es bei dir, Elsbeth? Hast du eine Idee?
Ja, dieses spontane Menschen einzuladen und dann in der Begegnung einfach auch selber sein eigenes Leben ein bisschen preiszugeben oder zu ermutigen. Und ja.
Was würdet ihr jetzt als Fazit sagen? Warum lohnt es sich, gastfreundlich zu sein? Was würdet ihr sagen? Das ist,
was sich lohnt?
Ja, warum es sich lohnen soll?
Ja, auf alle Fälle immer wieder die Liebe Jesu weitergeben. Das lohnt sich und das ist eigentlich auch mein Grundanliegen, aber eben ich liebe auch Gemeinschaft, ich liebe die Menschen und freue mich, wenn welche da sind und wir uns miteinander freuen können. Aber mir ist wirklich der Hauptgrund, die Liebe Jesu weiterzugeben und andere zu ermutigen, auch einzuladen.
Das ist was ganz Tolles, ich weiß es, dass es jetzt bestimmt ist, ja, ich glaube, es sind 10 Jahre her, als ich bei dir eingeladen war, aber die Liebe Jesu hat sich in leckerem Snickers-Eis gezeigt. Also es war wirklich, ich weiß es heute noch, ich war so begeistert, als dann plötzlich ein leckeres Snickers-Eis aus der Kühltruhe kam. Wie ist es bei dir? Was würdest du sagen? Warum lohnt es sich, gastfreundlich zu sein?
Ja, zum einen einfach die Freude, ja, die es einem selber macht, die bei anderen dadurch entstehen kann, wenn man sich einfach trifft. Und auch die vielen Geschichten, die dabei entstehen. Ja, also gerade bei so Spielenabenden merkt man es immer wieder, egal ob es jetzt ist, dass man Käse nach Nottingham schmuggelt, einen Mord aufklärt oder einfach nur ein Würfelspiel spielt. Ja. Es gibt einfach unglaubliche Geschichten, die dabei rauskommen. Ihr könnt, glaube ich, jeden fragen, der mal dabei war, der hat irgendwas zu erzählen. Das ist schon auch einer der Gründe, warum das einfach Freude bereitet.
Vielen, vielen Dank euch beiden. Einen großen Applaus für euch. Und während Elsbeth und Torben jetzt Platz nehmen, haben wir gedacht, wir möchten euch auch noch einen kurzen Einblick geben, wie wichtig es ist, dass man seine Gäste kennt. Schaut aber selbst.
So, das ist jetzt ein Kalbsbraten mit etwas Hackfleischsoße vom Ochsen und dazu Wildgeschnetzeltes. Ein Traum aus Haselreh und Wildschweinferkel.
Wie? Wir nennen es Bœuf Surprise.
Ja, aber ihr wisst doch, dass wir Vegetarier sind.
Und?
Wir essen kein Fleisch.
Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ich habe den ganzen Tag in der Küche gestanden.
Ja, aber ihr seid doch auch Vegetarier, das habt ihr doch erzählt. Habt ihr keinen Salat oder so?
Wir lieben Pflanzen. Das haben wir erzählt.
Ja, genau wie wir. Naja, offensichtlich doch nicht. Ihr scheint ja wohl jede Pflanze sofort auffressen zu wollen, die sich nicht wehrt.
Ja, wir könnten einer unschuldigen Pflanze niemals etwas zuleide tun. Wir können aus ethischen Gründen gar kein Gemüse essen.
Ja, aber Tiere töten und essen ist ethisch in Ordnung.
Aber natürlich. Kühe zerstören und fressen Gras. Hasen beißen Möhren zu Tode. Rehe ermorden Blätter. Das sind doch schon genug Gründe, um diese Viecher zu töten und zu essen.
Pflanzen haben auch Gefühle.
Jetzt red doch nicht so eine Scheiße.
Moment, bevor wir uns hier streiten. Habt ihr nicht irgendwas Essbares im Haus, das nicht aus Fleisch ist? Brot oder...
Brot?
Oder haben Körner auch Gefühle?
Sag mal, weißt du denn nicht, was die mit den Getreidekörnern machen? Das sind Weizen, Gersten und Roggenbabys. Die werden der Mutter vom Leib geprügelt und dann zwischen Mahlsteinen bei lebendigem Leibe zerquetscht.
Ihr spinnt doch. Komm, Steffi.
Aber komplett.
Jetzt wartet doch mal. Da kann man doch drüber...
Komm, Lars, ja. Komm, Lars.
Mögt ihr Plastik? Oder vielleicht Wasser? Wir haben auch ein paar Steine, an denen ihr lutschen könnt. Wir haben bestimmt noch irgendwas.
Das ist unglaublich.
Vegetarier sind echt das Letzte.
Wirklich? Komm, mein Schatz.
Hier. Ja, ein bisschen mehr.
Ja. Geht's wieder?
Ein bisschen mehr.
Ich will ganz ehrlich mit dir sein.
Ich Ich glaube, es ist sehr notwendig, dass man weiß, wen man als Gast hat und dass man seine Gäste kennt und dass man sie kennenlernt. Weil, wie gesagt, manchmal denkt man zu wissen etwas über diese Menschen, aber eigentlich hat man gar keine Ahnung. Und deswegen ist es wichtig, dass man mit ihnen ins Gespräch kommt. Und wir haben uns trotzdem gefragt, was hat eigentlich jetzt Essen, Gastfreundlichkeit mit Glauben zu tun, mit Gott zu tun? Was hat das Evangelium mit Essen zu tun? Wie passt es zusammen? Wenn wir in die Bibel schauen, dann merken wir relativ schnell, wir kommen gar nicht dran vorbei an dem Thema Gastfreundlichkeit. Es fängt schon relativ ganz am Anfang an. Da lesen wir eine Geschichte von Abraham. Ich lese euch aus 1. Mose 18, 1 bis 8 vor. Der Herr erschien ihm noch einmal bei dem Eichenhain von Mamre, eines Tages um die Mittagszeit, als Abraham am Eingang seines Zeltes saß, sah er plötzlich drei Männer ganz in der Nähe stehen. Als er sie bemerkte, stand er auf, lief ihnen entgegen und verneigte sich tief vor ihnen. Mein Herr, sagte er, wenn du mir deinem Diener freundlich gesinnt bist, dann geh doch nicht einfach weiter. Ruht euch im Schatten dieses Baumes aus, während meine Knechte etwas Wasser holen, um euch die Füße zu waschen. Ich will euch etwas zu essen bringen, damit ihr danach gestärkt weiterreisen könnt. Denn deshalb seid ihr ja bei mir vorbeigekommen. Gut, sagten sie, tu, wie du gesagt hast. Da lief Abraham zurück zum Zelt und sagte zu Sarah, hol schnell drei Maß deines besten Mehls und backe Fladenbrot. Dann lief er hinaus zur Herde, holte ein zartes junges Kalb und gab es einem Knecht mit der Anweisung, es umgehend zu schlachten und zuzubereiten. Als das Essen fertig war, nahm er Butter und Milch und das gebratene Fleisch und servierte es den Männern. Während sie aßen, wartete er bei ihnen unter den Bäumen. Ich hoffe, sie waren keine Vegetarier. Das, was Abraham hier macht, ist etwas, was sich durch die ganze Bibel, durch diese Kultur durchzieht, nämlich gastfreundlich zu sein. Es ist so selbstverständlich, gastfreundlich zu sein. Menschen aufzunehmen. Und zwar nicht Bekannte. Wir denken ja häufig daran, wir laden vor allem gerne Menschen ein, mit denen wir bekannt sind. Das ist ja alles kein Problem. Aber viel herausfordernder ist es, Menschen einzuladen, mit denen man vielleicht noch gar nichts zu tun hat. Eben, Fremde. Und genau das ist damit auch gemeint, gastfreundlich zu sein, Menschen aufzunehmen, die fremd sind, die in Not sind, die Unterstützung brauchen. Und wenn wir dann ins Neue Testament schauen, dann finden wir verschiedene Verse. Ihr könnt das hier vorne auch mitlesen. In Hebräer 13, Vers 1 heißt es, vergesst nicht die Gastfreundschaft. Und es heißt dann auch noch weiter an dieser Stelle, weil manchmal nehmen wir ganz unbewusst Engel auf. Gibt einen kleinen Blick zurück auf die Geschichte mit Abraham, weil Abraham genau das erlebt hat. Vergesst nicht die Gastfreundschaft. Bei all dem Trubel, den wir so diesen ganzen Tag über haben, bei allen Aktivitäten, der Alltag nimmt uns ja mit rein, vergesst nicht dabei, gastfreundlich zu sein. Das ist etwas, was für uns eigentlich dazugehören sollte. Ein zweiter Vers ist in Römer 12, Vers 13. Da heißt es sogar, trachtet nach Gastfreundschaft. Seid gastfreundlich und öffnet für Gäste euer Haus. Also vergesst es nicht nur, sondern seid motiviert, wirklich das aktiv zu machen. Also etwa so, wie wir es jetzt auch gemacht haben, indem wir einfach gesagt haben, warum solltet ihr nicht auch bei so einer Predigt was Besonderes haben und was Leckeres essen? Trachtet danach, versucht es einzubauen in euer Lebensalltag. Und als dritter Vers, sei gastfrei, gegeneinander ohne Murren. Das ist ja gar nicht so einfach. Manchmal sagt man ja diesen Satz, komm herein, fühl dich wie zu Hause. Da fängt meistens das Problem an. Denn was passiert, wenn dieser Mensch sich wirklich wie zu Hause fühlt, aber sein Zuhause fühlen ganz anders sich anfühlt, als dein Zuhause sich anfühlt? Dann kommt vielleicht schon der erste Konflikt. Ich habe jetzt gerade von einer Geschichte gehört von einer Person, die ganz viele Gäste immer wieder eingeladen hat und erlebt hat, wie sie dann aus sich selbst gekocht haben und dann in der vorigen Woche es dann vorgekommen ist, dass sie die nagelneue Bratpfanne zerstört haben, die richtig teuer war. Dann steht man auch erstmal da und denkt sich, oh, musste das jetzt wirklich sein? Ich bin fest davon überzeugt, wenn wir Menschen einladen, dann werden wir in Momente reinkommen, in denen wir vielleicht denken, muss das jetzt gerade sein? Und die Bibel fordert uns dazu auf, nicht zu murren, sondern einen anderen Blick zu haben, dankbar zu sein für das, was wir haben, was Gott uns gegeben hat. Und ich finde es ganz, ganz toll, wenn man besondere Erlebnisse hat beim Essen. Und die Judith hat mir vorhin noch gesagt, dass sie selbst gerade in der letzten Woche ein tolles Erlebnis mit Essensgemeinschaft hat. Judith, kommst du kurz nach vorne und erzählst es uns. Die jetzt gerade eher wie Staffellauf.
Ja. Angekommen.
Aber du bist angekommen, sehr gut.
Ja, so wie ich heute das Thema gehört habe, ich war uninformiert, dass es heute Eid ist, war ich sehr berührt, weil ich diese Woche ein ganz besonderes Erlebnis hatte und war unruhig und während dem Essen dachte ich, ja, jetzt muss ich Christoph sagen, falls es irgendwie passt, würde ich das gerne weitergeben. Und zwar ist ein bisschen anders, also wir hatten auch Gäste, aber ich erzähle von einem Erlebnis, als wir Gast waren. Wir waren eingeladen, Bernhard und ich, bei Bernhards früherer Chefin vom Jugendamt und waren da zum Abendessen eingeladen. Und wir hatten schon vorher gebetet und haben gedacht, dass Gott uns da auch die richtigen Worte und Weisheit gibt, weil die Frau hatte vor einem Jahr ein Kind bekommen. Deshalb ist sie auch nicht mehr seine Chefin und dieses Kind ist leider blind und hat zudem noch einen seltenen Gendefekt. Also die Familie ist sehr in eine Traurigkeit und in ein Loch gefallen. Und bei dieser Familie waren wir dann. Wir haben auch recht schnell gemerkt, dass der Schmerz noch sehr tief ist und es ist sehr schwierig. Und wir hatten beim Essen alles Mögliche erzählt. Sie waren sehr offen, hatten uns sehr viel mit reingenommen in ihre Geschichte. Und irgendwann kamen wir drauf, dass sie gesagt haben, sie werden jetzt heute in einer Woche sind sie in ihrer Heimat in Österreich und dort wird das Kind getauft werden. Und wir haben gefragt, ja, wie ist es denn? Ist es bei euch auch so, dass man einen Taufvers hat? Und sie haben gesagt, nee, das kennen sie gar nicht, gibt es bei uns nicht. Und wir haben so ein bisschen erzählt, auch vom Hintergrund, dass wir das auch als Lebensbegleiter sehen, wenn Gott uns einen Vers gibt auf den Weg. Und vorher hatten sie auch noch gesagt, dass ja der Glaube oder überhaupt Gott nach diesem Ereignis bei ihnen eher eine Enttäuschung ist. Also die Mutter von dem Vater des Kindes sei wohl gläubig, aber er hat damit ziemlich abgeschlossen und sich abgewendet. Aber dann fragte die Frau plötzlich Bernhard, ja Bernhard, hast du einen Vers für uns? Und dann hat er gesagt, ja, wir nehmen das mit und wir würden uns überlegen und euch einen Vers mitgeben. Waren wir sehr erstaunt, hat gesagt, ja, das nehmen wir dann auf und machen es dann auf, also nächste Woche ist die Taufe, wir wollen es dann darauf schreiben, ja. Und als wir gegangen sind, konnten wir ihnen auch noch einiges von unserem Leben sagen und haben ihnen auch mitgegeben, dass wir für sie beten wollen. Und sie haben dafür ihr Einverständnis gegeben, dass sie sagen, ja, wir dürfen für sie beten. Wie wir nach Hause gefahren sind, haben wir Gott gebetet, haben gesagt, ja Gott, gib uns doch, wenn es geht, irgendwie den gleichen Vers oder so. Wir sind heimgegangen und am nächsten Morgen fragt mich Bernhard, hast du einen Vers? Ich sage, nee, noch nicht, ich muss jetzt erst mal suchen, gucken. Und am Morgen hatte ich mich hingesetzt und hat sehr lange gesucht und hatte ganz viele schöne Verse, aber irgendwie hat nichts gepasst. Und dann habe ich nochmal von vorne angefangen. Die Psalmen hatte ich schon einmal komplett durch so geblättert. Und bei einem bin ich hängen geblieben und kam nicht mehr weiter. Und den hatte ich vorher gar nicht so ersehen, weil es eigentlich ein Bußpsalm ist. Dachte, naja, aber irgendwie kam ich nicht über diesen Psalm hinweg. Und als Bernhard mittags da war, hat er gesagt, hast du jetzt einen Vers? Ich sagte, ja. Dann haben wir abgemacht, okay, wir machen es so, wenn wir zwei verschiedene Verse haben, werden wir losen und den Vers geben wir dann weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe einen aus dem Psalm, Bernhard, ja, ich auch. Psalm 32, ja, ich auch. Also wir hatten Psalm 32, Vers 8, exakt der gleiche Vers. Und das war für mich so ein Zeichen, dass Gott rede, dass Gottes Geist da ist. Und wir hatten uns auch beide in den Tagen nicht geistlich hoch oder super toll gefühlt, aber Gott wirkt trotzdem auch, egal wie es uns geht, er macht es nicht von mir und von meinem Leben abhängig und es war ein Zeichen, dass Gott redet und so haben wir diese Geschichte und diesen Vers der Familie weitergegeben. Wir haben jetzt noch keine Rückmeldung, aber wir beten und hoffen, dass dieser Vers weitergeht in dem Leben von dem kleinen Simon. Also der Vers heißt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Ja.
Amen. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich habe bewusst diese Verse rausgesucht, weil das so dieser normale Blickwinkel ist, den wir normalerweise haben. Erhobener Zeigefinger, seid gastfreundlicher. Ich möchte euch aber heute einen anderen Blick geben. Und zwar den, den Judith eigentlich schon aufgeworfen hat, nämlich diesen Blick, den Gott selbst auf diese Welt hat. Gott selbst ist der gastfreundlichste überhaupt. Er hat uns die Welt zur Verfügung gestellt, er hat sie uns anvertraut, er hat uns die Möglichkeit gegeben, hier zu leben, zu arbeiten, zusammen zu sein. All das hat er uns ermöglicht und wir sind vollständig abhängig von ihm. Und trotzdem, und das ist etwas, was mich begeistert, trotzdem macht er sich selbst zum Gast und gibt uns die Möglichkeit, ihn einzuladen. Und wir haben plötzlich die Freiheit, die Möglichkeit zu sagen, ja oder nein. Für mich verrückt. Der, der uns eigentlich einlädt, macht sich selbst zum Gast. Am besten erleben wir das in der Geschichte von Jesus selbst. Jesus, als er auf die Welt kam, die meisten oder viele von uns werden die Geschichte kennen, erlebt genau das, dass er nämlich nicht aufgenommen wird. Sie suchen eine Herberge, aber er wird nicht aufgenommen. Und das Ganze ist ein wunderbares Bild für das, was wir im Johannesevangelium lesen. Ihr könnt es hier vorne auch mitlesen. Doch obwohl die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannte die Welt ihn nicht, als er kam. Er kam in die Welt, die ihm gehört, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das ist die Perspektive von Gott auf diese Welt. Das ist Gottes Freundlichkeit, dass er sich selbst zum Gast macht und uns die Freiheit gibt, zu sagen, ich nehme dich auf oder ich nehme dich nicht auf. Es gibt eine Geschichte im Neuen Testament, wo das ganz wunderbar deutlich wird, nämlich in der Geschichte von Zachäus. Jesus sieht Zachäus, wie er da oben im Baum hängt und sagt zu Zachäus, komm runter. Und jetzt heißt es, ich muss heute bei dir Gast sein. Er gibt Zachäus immer noch die Möglichkeit zu sagen, sorry, ich habe nicht aufgeräumt, passt nicht. Wie häufig ist es bei uns auch im eigenen Leben so, dass wir das denken? Ich habe gerade noch nicht aufgeräumt, Gott. Ich bin gerade noch nicht so weit. Ich weiß nicht, in welcher Verbindung du momentan zu Gott stehst und wie du momentan hier sitzt, was dich momentan bewegt. Aber ich möchte dir zusprechen, Gott sagt zu dir heute, ich will bei dir Gast sein. Aber es liegt bei uns, es liegt bei dir, ob du sagst, ja, komm herein, du bist willkommen hier. Ich möchte, dass du mein Gast bist. Jesus gibt uns diese Möglichkeit. Und das ist die Perspektive, die ich euch heute mit dieser Predigt auch weitergeben möchte. Die Perspektive, dass wenn wir essen, wenn wir gastfreundlich sind, nichts anderes tun, als Gottes Liebe für uns Menschen zu repräsentieren, die er für uns Menschen hat. Die Freiheit auszuschlagen, die Einladung oder sie anzunehmen. Ich muss immer wieder dran denken bei Einladungen, wie meine Tochter Salome anfängt, ihre Augen anfangen zu funkeln, wenn sie eine Einladung bekommt zu einem Geburtstag. Und genauso auch, wie unsere Kinder teilweise enttäuscht sind, wenn sie erwarten, dass sie irgendwo eingeladen werden, aber sie sind nicht eingeladen. Was für eine Frustration. Und man spürt es richtig. Und man würde am liebsten mitweinen und mitschreien. Jesus macht genau das. Er sagt, ich will heute dein Gast sein. Ich will bei dir einziehen. Aber es liegt in deiner Hand, ob du die Tür öffnest oder ob du es nicht tust. Und das ist das, was wir repräsentieren. Und ich wünsche euch, dass ihr in Zukunft, wenn ihr Gäste einladet, dass ihr komplett entspannt sein könnt, weil ihr wisst, immer dann, wenn ich Gäste einlade, wenn ich einfach Menschen bei mir habe, repräsentiere ich nichts anderes als Gottes Liebe. Und Gott wird ermöglichen, dass ihr plötzlich in Gespräche reinkommt, genauso wie der Torben das erzählt hat. Plötzlich erfährt man etwas über Menschen. Plötzlich hat man die Möglichkeit zu reagieren, aber ganz natürlich und nicht gezwungen. Und diesen Blick wünsche ich euch. Gott zeigt seine Liebe für uns Menschen darin, dass er sich selbst zum Gast macht und offen ist, ob man Ja oder Nein sagt. Und ihr repräsentiert diese wunderbare Liebe Gottes, dass ihr Menschen einladet und sagt, hier, Gott ist offen für dich. Gott ist offen für dich. Und das ist sein Bild an uns, wenn wir mit Menschen unterwegs sind. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du da bist. Und ich danke dir dafür, dass du uns liebst und dass sich deine Liebe so wunderbar zeigt in deiner Gastfreundlichkeit für uns. Und ich bete darum, dass du uns hilfst, das viel natürlicher noch in unserem Leben zu etablieren, so selbstverständlich zu sein. Und ich bitte dich vor allem, dass wir uns mehr und mehr bewusst werden, dass wenn wir mit anderen zusammen sind, dass wir schon längst in deinem Auftrag unterwegs sind, dass wir schon längst deine Liebe repräsentieren, deine unglaubliche Liebe für uns. Dafür danke ich dir. Amen.